Hallo, ihr hört Schwesterplanet mit Charanda und Ivy.
Hallo.
Hi, willkommen zurück bei Schwesterplanet.
Mit Charanda
und Ivy.
Wollen wir jetzt das mal?
Warum nicht? Okay. I don't know. Ja, wir gucken mal. Ne?
Ja. Wir dachten uns, bevor wir direkt loslegen mit dem Thema, dass wir die Fragen, die ich auf Instagram gestellt habe, hier einmal kurz klären, besprechen. Und wir haben auch einige erhalten, das heißt auch beantworten. Wir hatten ja Date zu Dating und zu Beziehungen ein bisschen gequatscht und uns ausgetauscht. Und ich fand es eigentlich ganz geil, oder fände es geil, Fragen, die wir auf Instagram stellen, immer so ein bisschen zu besprechen, wenn da Redebedarf noch ist.
Mhm.
Und ich finde, bei Beziehungen und Dating ist immer irgendwie ein bisschen mehr Redebedarf, als ich meist annehme. Und ja, mich interessiert halt natürlich auch total, was ihr so denkt, wie es bei euch so läuft. Und ja, deswegen fangen wir jetzt mal direkt an.
Ja, und zwar
querbeet einfach.
Ja, querbeet. Ich würde aber, also, ja, wir können ja
also erstmal Dating so ein bisschen, genau. Und dann.
Ja, und da, ja, und zwar hatten wir, wie gesagt, einmal die Frage hier: Beschreibt euer Dating Life in einem Satz während und vor Corona? Pandemonia. Und ja, hier ist tatsächlich vorher horrible und während der Pandemie wonderful. Und ich habe,
cool.
Ja, das ist mega nice. Und ich kenne ein paar Leute, die in der Pandemie erst angefangen haben, irgendwie mal zu daten und so. Und ich glaube, ich habe das Gefühl, es hat die Leute so ein bisschen, also ich glaube nicht, dass es so ein, nicht mal, also man könnte jetzt denken, okay, es ist aus so einer Desperation, aber ich glaube, die Leute hatten einfach wirklich Zeit jetzt mal, sich Leute anzugucken, sich selbst zu reflektieren.
Ja.
Und ich glaube, das ist vielleicht auch ganz schön, wenn man in dieser Zeit eine Beziehung findet.
Mal,
ne?
So runterzukommen, ja. Nicht wild rumzudaten, weil man es kann oder so.
Ja.
Tschün, tschün.
Nächste Antwort war Sound of Silence.
Oh Mann.
Listen, I feel that. I can relate. Wirklich. Auch, ja, hier definitiv die schwarze Hand. Who would have thought? Hatten wir auch in der Folge, in beiden Folgen eben besprochen, dass es manchmal schwer sein kann oder oft schwer sein kann für eben schwarze, besonders dark-skinned Frauen. Mhm. Ja, Sound of Silence sounds accurate.
Ja, so non-existent, fucking insane Rollercoaster.
Mhm, exhausting.
Aufwendiger. Fuck the shit, I'm gonna stay
das
single.
Ist gut, ne?
Oder I don't know her in Mariah Carey's voice.
Entertainment meets racism and frustration.
Das kann ich richtig gut nachvollziehen.
Ja,
boring AF, dry, pre-entering panoramic.
Date generell nie in Berlin, ist wirklich.
Ja,
Dating Game ist dry
fuck.
Hier, wirklich Schrott.
So.
Die Leute sind immer auf der Suche und deswegen wollen sie sich nicht daten. So, es ist so.
Ja, immer Sex.
Ja, ist halt echt so. I don't know her.
Da haben wir ja noch gefragt, ob es schwerer ist, als schwarze Person in Deutschland zu daten. Schwieriger und die meisten stimmten mit ja. Because it is what it is. Ist es so. Aber es ist halt für mich zum Beispiel auch irgendwie gut zu sehen, also nicht, dass es gut ist, aber zu sehen, dass es halt, dass es nicht super einzigartig ist, dass man, ne, das, also vor allem als ich gedatet habe, hatte ich mal das Gefühl, so, everyone around me ist in einer Beziehung und, was ist los?
Yeah.
Ist irgendwas falsch mit mir oder so? Aber es ist halt grundsätzlich halt einfach super schwierig, eine gute Person zu finden in so einer weißen Mehrheitsgesellschaft.
Ja, ja, wir gehen mal weiter zu den Dates, ne? Traumdates.
Ja, ich würde schon, genau, das ist interessant, mich auch sehr interessiert, wie die Traumdates aussehen.
Abenteuerausflug war das Erste.
Mhm.
Mhm. Nüchtern, bei Tageslicht, Spaziergang, Capri-Sonne vorm Späti. Nüchtern!
Das ist wichtig.
Wirklich wichtig, wichtig. Ja. Also,
sich richtig
man kann
sich
Leute schön trinken,
ja.
Also,
ja.
Auch charakterlich,
ja.
Und so.
Das stimmt. Ja. Und bei Tageslicht,
ja.
Nüchtern bei Tageslicht, das stimmt.
Eindruck von der Person zu bekommen.
Ja, das stimmt.
Ja. Am Meer picknicken und eine rauchen, das ist auch nicht schlecht.
Ja.
Draußen spazieren oder sitzen. Da meinte ich ja auch letztens, dass ich genug von diesen Spaziergängern und thank the Lord, dass wirklich, ach, die Tore wieder offen sind. Das ist so.
Im Restaurant und dann einen schönen Abendspaziergang. Mhm.
Was Geiles essen, was Gutes trinken, merken, dass es passt und bis zum Morgengrauen.
Zeit verbringen, weil man die Zeit eben vergessen hat.
Best case, noch zusammen dancen. Ja, hoffen wir es, dass das bald auch der Case ist. McDonald's um 2 Uhr morgens, okay?
Das fand ich auch einzigartig und ich fand es irgendwie super cute. Weil es ist super simpel. Also für mich, das setzt natürlich voraus, dass die Personen entweder, dass die super lang geschrieben haben und dass da irgendwie super viele Cues sind, die verstanden wurden, damit ich mich wohlfühle, um 2 Uhr morgens mit einer Person da hinzusetzen.
Aber also für mich ist meistens, war vorher irgendwie noch.
Genau, da war vorher und dann geht der Abend da zu Ende und dann geht's in die Nacht hinein und ganze Zeit Gequatsche und Lachen und so.
Voll. Irgendein Hobby ausführen, was einander verbindet.
Mhm. Solange Essen da ist, I'm good. Geil. Super viel Picknick oder Walk in Nature war jetzt auch hier. Also einige, die Picknicken geschrieben haben. Oder halt hier, wie gesagt, Walk in Nature. Grundsätzlich, glaube Konsens so ist, ne, Gespräche führen, gute Stimmung. Mhm. Und halt eher simpel als irgendwie super aufwendig und komplizierte Dates, die irgendwie entweder zu viel Geld kosten oder die halt, bei denen man sich irgendwie schick, super schick machen muss oder so.
Bei einem ersten Date muss man jetzt auch nicht so viel investieren, finde ich.
Ja,
deswegen ist das alles, klingt das alles sehr gut.
Ja.
Und
sonst?
Ja, nächste Frage vielleicht, ne?
Ja, sonst hatte ich, was war die nächste?
Die spezifische Frage.
Wer zuerst oder wer zahlt?
Mhm.
Jeder
für sich selbst.
Ja, genau. Ich
auch. So ein bisschen, das ist bei mir sehr abhängig.
Dann einmal er oder ich, wenn der Vibe stimmt, läuft es beim wenn der Vibe stimmt, läuft beim nächsten Mal anders herum.
Ja.
Genau, darüber haben wir auch ja gesprochen gehabt.
Eigentlich schon der Dude, vor allem wenn er mehr verdient, aber wenn nicht, dann auch egal. Da bin ich so ein bisschen, ich weiß ja nicht, was jemand verdient, wenn ich ihn zum ersten Mal treffe. Nicht zwangsläufig, manchmal, wenn man drüber spricht.
Mhm.
Der, die vorschlägt, essen zu gehen. Das ist nicht schlecht.
I'm never gonna ask.
Mann, ich bin schon in einer Beziehung. So.
Aber ich hatte ja schon meinen Standpunkt dazu.
Ja.
Ich glaube, ausführlich mitgeteilt.
Aber findest, würdest du es nicht weird finden, vorzuschlagen, hey, wollen wir beim nächsten Mal essen gehen, so, und dann, aber bezahl für mich? Deswegen finde ich diese...
Wenn man spontan
essen geht, ist eine Sache. Wenn der Mann es vorschlägt, ist auch eine andere Sache. Aber wenn ich vorschlage, lass uns essen gehen, dann setze ich mich dahin, esse, was ich will und warte darauf, dass er bezahlt, das ist auch ein bisschen odd. Vielleicht finde ich es odd.
Ich weiß nicht, ob ich jemals in so einer Situation... I don't know.
Okay. Next.
Ich würde es trotzdem erwarten. Ich würde es trotzdem erwarten.
If he wants to date again, he should pay.
Genau, darüber hatten wir auch gesprochen, dass das halt so ein bisschen wie unausgesprochene Bestätigung für ein nächstes Date ist.
Okay. Split.
Mhm.
Whoever invites the person or whoever grabs the bill first.
Ja, ich glaube, das ist so voll oft hier so 50-50.
Mhm.
Splitten, also ja genau, 50-50 splitten oder halt jederzeit seinen Scheiß.
Mhm, aber him auf 50-50 ist vergessen, Side-Eye zu sagen.
Ach so. Ich weiß, das allererste Mal, als ich auf einem Date war, auf dem ich gezahlt, also ich habe nicht für beide gezahlt, ich habe meinen Teil gezahlt, ich war richtig geschockt.
Mhm.
Ich war richtig erschrocken. Ich habe einen davon erzählt, weil ich dachte so, hä? Er meinte dann so, ja, wir zahlen getrennt und ich so, the fuck?
Also,
und dann dachte ich so, okay, so scheint es zu laufen. Also
hat es zum Kellner gesagt oder hat es zu dir gesagt, wir zahlen getrennt?
Nee, zum Kellner.
Ja, okay. Okay, ja, klar, nee, also...
Ja, wenn das vorher mir gesagt hätte, das wäre sehr weird. Stell dir vor, du bist auf einem Date und er sagt, wir zahlen getrennt. Er sagt zu dir.
Das, ja, hey, who knows, es gibt komische Leute da draußen. Aber ja, da sind wir uns ja einig, dass wir da so ein bisschen verschiedene Ansichten haben. Hier gibt es noch ein paar Ja oder Nein, also beziehungsweise Entweder-Oder Antworten. Sex on the First Date war sehr...
Fast 50-50.
Ja, eigentlich fast 50-50. Das ist sehr, nicht krass ist, aber...
Was hattest du gedacht?
Ich hätte gesagt, mehr Nein. Nicht so, ich dachte jetzt nicht irgendwie 90-10, aber ich hätte gedacht, so mindestens 65% hätte er Nein gesagt. Aber hey, times are changing.
Gott sei Dank, ich bin auch bei Why Not. Also, wenn der Vibe stimmt.
Ja, klar, ey, girl. Spezifisch an schwarze Frau, schwarze Person, nehmt ihr Dating-Tipps von nicht schwarzen Personen an? Da war jetzt 38% Ja und 62% Nein. Und ja, für mich ist es immer so, also ich habe auch mal mit einer Freundin gequatscht, so, die halt selber schwarz ist, und die meinte so, dass sie oft dann auch, also wollen ihre Freundin ihr Tipps geben, und dann ist es so, ja, du kannst halt manchmal ein bisschen einschüchtern sein, so, weißt du, du bist halt selbstbewusst, und manchmal ist es, und dann denke ich mir so, das ist dein Rat?
Ja, soll ich mich jetzt noch mehr zurücknehmen oder was? Dem mein fucking Leid
so, ja. Und ich meine, es kommt davon, dass sie eben, also, weißt du, solche Sachen kommen halt eben, weil sie schwarz sind, weil sie halt über 1,80 ist, so, weißt du, und dann ist es irgendwie die Voraussetzung, dass man sich irgendwie klein und cute macht, so, was halt eh assoziiert wird mit nicht schwarzen Frauen, beziehungsweise weißen Frauen. Und dann ist es so, okay, was soll ich mit diesem
Tipp anfangen? Ja, und alles, anfangen? Was so assertive ist, alles, was so direkt ist und so, ist dann halt natürlich, sind dann in Anführungszeichen dann männliche Züge, und wie sollen sie ja anscheinend alle kappen, und so, und damit der Mann sich wohlfühlt. Come on,
und den brauche ich bei Default nicht. Ist ja auch, eine dunkle Hautfarbe ist ja auch schon männlich, so.
Genau, also.
Anywho.
Aber darüber sprechen wir vielleicht später nochmal. Genau, dann
waren eigentlich... Waren eure Online-Dating-Erfahrungen eher gut, eher schlecht? 50-50 auch hier.
Ja.
Ja, und dann können wir eigentlich weiter zu Beziehungen, ne?
Ja, ein bisschen an die Beziehungen und Beziehungen. Dann, sorry, wir müssen jetzt hier kurz alles durchgehen, weil Technik ist hier nicht so. Genau, also einmal glaubt ihr an die bedingungslose Liebe. Das hätte ich nicht gedacht. Da glauben auch viel mehr an die bedingungslose Liebe als nicht.
Aber ich hätte gesagt, es ist schon, also es ist nicht mehr 50-50, aber es ist relativ
ausgeglichen. Es ist relativ ausgeglichen, aber ich hätte tatsächlich nicht gedacht, ich dachte, es ginge eher ins Nein als ins Ja.
Okay, ich hab mit mehr Ja's gerechnet. Also nicht mehr als hier ist, aber habe ich mir ungefähr vorgestellt. Naja, weil ich glaube, dass dadurch, dass sie halt auch ein bisschen so romantisch konditioniert sind durch Film, Fernsehen, was auch immer. Und ich glaube auch, also das ist jetzt alles Spekulation, aber ich glaube auch, wenn man früh anfängt zu daten oder Beziehungen zu haben, und ich meine früh mit im Teenageralter, wo es halt natürlich ein bisschen sehr illusionistisch ist. So, ne? Klar, es ist irgendwie ein Lernprozess, aber ich glaube, man geht möglicherweise davon aus, dass man eben daraus lernt und dann versteht, was eine bedingungslose Liebe ist. Ich weiß es nicht, es ist eine Spekulation, aber jetzt, wo ich halt relativ lange alleine bin, weiß ich halt, was mir gefällt und was nicht, und dieses Kompromisslose, das verstehe ich da nicht so ganz.
Genau, das ist genau, weil ich habe heute, ich habe mich heute mit einer Freundin getroffen, und wir hatten halt so ein bisschen darüber gesprochen, dass der Unterschied zwischen einer Freundschaft und einer Beziehung, also einer Liebesbeziehung. Also in einer freundschaftlichen Beziehung gehen wir davon aus, dass wir eigentlich, wenn die freundschaftliche Beziehung super gut läuft, dass wir uns öffnen können, dass alles fällt, alle Masken fallen. Wir sind authentisch, wir sind so, wie wir sind, und wir ertragen das anderen Personen. Aber wir können alles miteinander klären. Mhm. Und in Liebesbeziehungen haben wir ein bisschen noch die Maske, die ist nicht ganz gefallen. Mhm. Wir halten uns immer ein bisschen die Maske vor, weil wir so viele Kompromisse in einer Beziehung eingehen müssen. Und deswegen dachte ich, dass die meisten eher für Nein stimmen werden, weil die Erfahrung zeigt, dass in wenigen Beziehungen, also wenn ich jetzt an Beziehungen denke, die ich hatte, in den meisten Beziehungen konnte ich nicht ich selber sein. Mhm. Ich habe bisher eine Beziehung, und das ist meine aktuelle Beziehung, in der ich selber sein kann. Und die ist trotzdem immer noch an Bedingungen geknüpft.
Ja.
Und deswegen dachte ich so, okay, vielleicht ist... Oder vielleicht sehe ich es auch anders. Vielleicht sehe ich das, was die anderen denken, die jetzt für Ja gestimmt haben, nicht.
Mhm.
Vielleicht ist da irgendwas, was mir dann fehlt, um für Ja zu stimmen. Also um zu sehen, warum man da für Ja stimmt.
Halt genau, jemanden fragen, der eben mit Ja gestimmt hat, weil wir halt auch beide auf der Nein-Seite sind.
Genau.
So, dann die Frage, wie man...
Die romantische genau. Liebe beschreiben.
Schwerelos und Seelenfrieden, dann Vertrautheit und endlich Ankommen. Dann hier verklärt, weswegen zu wenige an ihr arbeiten und es notwendig wird. Mhm. Leidenschaftlich, wenn es durch die Augen knistert. Eine Person hat geschrieben Arbeit. Eine andere intens, selbstlos, Hollywood. Dann aber auch verstanden werden plus Verständnis plus die kleinen Dinge. Dann eine Liebe, die viel Nähe und Zärtlichkeit zum Ausdruck bringt und nicht unbedingt sexuell ist. Mhm. Und dann noch zwei, die versuchen, die beste Version von sich zu sein und sich dabei verlässlich zur Seite stehen.
I like that one. Es ist das, was auch irgendwie ein bisschen impliziert, dass man man selbst ist. Also dieses, also ich finde, dieses Kompromiss eingehen ist für mich nicht bedingungslos. Das wäre es genau.
Exactly.
Das wäre genau das Gegenteil. Also da würde ich fast sagen, das, so stelle ich mir bedingungslose Liebe vor. Wo man wirklich hundertprozentig man selbst ist und für die andere Person das okay ist. Und nicht nur okay, sondern das auch so annimmt. Macht Sinn?
Okay, das macht Sinn.
Weil ich glaube,
aber ich finde, trotzdem sind Bedingungen in eine Beziehung.
Ja, geknüpft. Na klar, aber also sagen wir mal, das, was am nächsten zu einer bedingungslosen Beziehung ist.
Du kannst nicht ganz frei sein. Also, vielleicht geht's. Mhm. Ich kann es mir nicht vorstellen, wenn du mit einer Person zusammenziehst, ganz frei zu sein.
Ja.
Wenn eine Beziehung. Ja, also genau, für mich ist es ab dem Zusammenziehen, muss ich ehrlich sagen. Weil dann kommen die Kompromisse, wie gestalten wir unser Leben? Weil wir wohnen jetzt in einer Wohnung, wir wohnen im Haus, wie gestalten wir unser Leben hier zusammen? Jeder muss Abstriche machen.
Sounds terrible to me.
It is terrible. Terrible. Oh, und wenn ich es mir aussuchen könnte, wie meine Traumbeziehung stattfinden sollte, dann würde ich nicht zusammenziehen.
Gibt es ja auch Leute, die das machen.
Ja, und ich finde es...
Ich meine, klar, die Beziehung...
Oder getrennte Schlafzimmer.
Ja. Klar, die Beziehung ist dann auch in die Brüche gegangen, aber Helena Bonham Carter und Tim Burton hatten zwei Flügel in dem Haus. That's me.
Rich people life, aber... wenig, also ich meine, klar, ich kann es jetzt auch nicht leisten, aber ich hatte schon, meine Traumvorstellung war schon immer zwei getrennte Schlafzimmer. Mhm. Das heißt nicht, dass wir immer getrennt schlafen, aber nee, die Option ist da.
Das ist,
und ich habe mein Reich.
Das stelle ich mir einfach gesund vor, ehrlich gesagt.
Ja.
Weil, wenn man sich, na klar, man ist jetzt erwachsen, man weiß, wie man lived, okay, aber ich meine, überleg mal, wir haben uns ein Zimmer geteilt. Stell dir mal vor, wir teilen uns bis jetzt noch ein Zimmer.
Ja.
Warum will ich da wieder rein, mit jemandem mein Zimmer teilen? Listen, aber jeder, wie er es für sich, weißt du, wie er es für sich gut findet und sich das vorstellt, so, ne?
Und die Frage auch, wie man es leisten kann.
Ja, stimmt.
So, das kommt ja auch noch
dann hinzu. Dann räume ich halt die Kamera macht dann.
Ich persönlich würde jeder Person empfehlen, getrennte Zimmer oder einfach ein Leben lang auseinander zu wohnen. Ich meine, ihr könnt auch in dieselbe Straße ziehen oder vielleicht ist im selben Haus. Oder vielleicht sind im selben Haus.
Oh mein Gott, das wäre der Traum.
Gegenüber oder nebeneinander.
Das wäre
Perfektion. Oh mein
Gott. Das wäre das Leben, was ich wollen würde.
Oh mein Gott, mein Gott, mein Gott.
Naja, okay. Ja, danke für eure Fragen auf jeden Fall, dass ihr die eingesendet habt. Also eingesendet, beantwortet habt auf Instagram.
Wir sind noch nicht fertig.
Sind wir nicht?
Nein, es gibt noch. Also ich meine, wir müssen natürlich nicht alle hier vorlesen, aber zum Beispiel hier Love Languages, welches euch am wichtigsten oder so. Da war zum Beispiel Kuscheln, kleinste Berührungen als Zuneigung, Ehrlichkeit, Humor, Intellekt und Sex, Kommunikation, Verständnis und Essen zum Beispiel.
Essen, ja.
Für eine Person kochen. Hier hat noch jemand geschrieben, say words and I put it together, alone or with you. Ehrliche Kommunikation. Was denn? Und dann hier ändert sich so wie ich und meine Launen und Bedürfnisse. Von daher Verständnis. Dann gemeinsame Quality Time und Words of Affirmation. Zärtliche Berührung. Zwei hintereinander haben sogar geschrieben Affection. Dann eine andere Acts of Service. Show me that you care plus Words. und dann Acts of Service und Quality Time. Kennst du die 5 Love Languages?
Nee, Mann.
Also es gibt, wie heißt der? Heißt er Gary irgendwas? Es gibt halt diese 5 Love Languages und die, Moment. Also Gary Chapman, der ist Autor, aber der ist auch Pastor und Anthropologe und Paarberater oder sowas, bla. Der hat irgendwie ein Buch geschrieben und da geht es halt um verschiedene Love Languages. Es wird meistens über 5 gesprochen, aber anscheinend gibt es mehr. I didn't know that. Und es sind es halt so Words of Affirmation, Quality Time, Acts of Service, Gifts, Touch. Es sind wirklich 5, sorry. Es sind die. Und die Frage ist halt in einer Beziehung, wie brauchst du es? Was muss dir in einer Beziehung gegeben werden? Mm. Und was gibst du gerne?
Okay.
Und darüber kann man dann halt besser, wenn man das weiß oder so, kann man halt auch das vielleicht besser kommunizieren an seine Partnerperson.
Okay, hast du es gelesen, ne?
Nee, das habe ich nicht gelesen. Ich wollte es eigentlich lesen und habe es aber nie gelesen. Vielleicht mache ich es irgendwann mal.
Ja.
Aber es war schon, also davon schon zu wissen, war schon interessant, weil ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, so was brauche ich in einer Beziehung und muss ich, und nee, nicht unbedingt, was ich brauche, aber dass ich kommunizieren muss vor allem.
Ja, voll. Ich kann nicht raten, die andere Person.
Ja, und ob das, was ich brauche, sich auch umwandelt in das, was ich gebe. Mhm. Das ist genau das Gleiche, das ist anders. Mhm. Und das, was ich gebe, ist anders, glaube ich, als das, was ich brauche.
Ja.
Deswegen, also außer eine Sache, Touch. Ich brauche ganz viel Touch.
Ja.
Und Words of Affirmation.
Mhm.
Und Acts of Service.
Okay, ciao.
Und Acts of Service bekomme ich immer.
Alles schon kommuniziert, ne? Oder ist das einfach...
Weil es hat so sich ist... irgendwie... Es kam irgendwie so, aber Philipp hat es irgendwie super gut gelesen.
Mhm.
Und
cool.
Seine, die er gerne gibt, ist Act of Service.
Mhm.
Und so, das ist halt richtig krass. Und ich wusste nicht, dass ich das so sehr brauche, weil ich halt eine Person war, die viel gegeben hat und so. Und auch über Zuhören oder so, aber immer so catering to andere. Mhm. Und er hat halt gemerkt, dass ich das so brauche, glaube ich. Und er macht es halt Gott sei Dank auch gerne.
Mhm.
Und deswegen ist es so, ich bekomme alles, was ich will. Okay. So.
Krass.
Der kümmert sich halt so voll krass viel um mich und so, wie bei jeder kleinen Scheiße und das ist so, ja. Das jetzt.
Alright.
Das ist das Ding.
Dann sage ich es nochmal jetzt. Danke für die Antworten, die ihr geschickt habt, die Umfragenbeantwortungen.
Ja. Genau, es sind eigentlich noch ein bisschen mehr, aber ich meine, wir müssen jetzt nicht alle irgendwie durchgehen.
Viele haben auch so ein bisschen eine Ähnlichkeit zueinander.
Genau. So. Eine vielleicht, die ich noch wichtig fände, ist halt, wie für euch, also die Frage, die ich gestellt habe, ist, wie für euch eine gute Beziehung funktioniert. Mhm. Und da waren so Sachen wie Respekt, Ehrlichkeit, Vertrauen, Kommunikation, Empathie, Freundschaft, dass Raum geschaffen wird, dass eine gleiche Sprache gesprochen wird, wie auch immer diese Sprache aussieht. Aber so ganz viel Ehrlichkeit, wie gesagt, und auf Augenhöhe und sowas.
Mhm.
Companionship und sowas. Genau. Und dann hatten wir gebeten, Fragen zu stellen, die wir beantworten sollen. Dann machen wir das noch kurz.
Mhm.
Die Fragen waren, also vielleicht gehe ich sie einfach von vorne durch und dann arbeiten wir das so ein bisschen ab. Einmal die Frage, wie würdet ihr Fremdgehen definieren? Das ist eine gute Frage. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Fremdgehen nicht wirklich definiert. Ich weiß es nicht für mich unbedingt.
Aber das stimmt doch gar nicht. Ich meine, wenn jemand fremdgeht, dann weißt du ja in dem Moment, dass er fremdgeht. Also klar, man hat es vielleicht nicht definiert, aber...
Genau. Okay. Aber ich habe jetzt nicht...
gesagt,
sie gilt nicht universell, würde ich sagen, für mich persönlich.
Ich finde, ich habe es für mich definiert. Ich finde aber, es inkludiert nicht, ob man es jetzt schon verzeiht oder nicht.
So. Okay, gut, stimmt. Okay, so müssen wir davon ausgehen. Also für mich ist Fremdgehen basically alles, was wir nicht besprochen haben.
Ja.
Aber es ist nicht sowas wie Flirten oder so, das interessiert mich nicht. Mm-mm. I don't care, so.
Glaube ich, ist auch ganz gut.
Ja, irgendwie, aber sobald ich weiß, dass... Und vor allem, bei mir ist es auch nicht so unbedingt, Sex ist mir auch nicht, wenn mir fremdgegangen wird und es Sex war oder so, dann ist es mir eigentlich auch eher egal,
wenn man mir das sagen kann. So.
Vielleicht haben wir dann ein paar andere. Für mich ist es so, nur weil du es mir jetzt gesagt hast, heißt nicht, dass es deswegen kein Betrug war. Ob ich dann sage, also wie gesagt, mich persönlich, aber ob ich dann sage, ja, okay, dann lass uns drüber reden und das irgendwie ausmerzen, was auch immer, ist eine Sache, aber warum hat dein Bodypart den Bodypart von einer Person getauscht? Ja, ist so. Also es, wie du sagst, es wurde ja nicht besprochen und nur weil, also es ist commendable, wenn jemand kommt und es direkt sagt, aber es ist für mich nicht deswegen weniger Betrug.
Ich kann diese Frage nicht beantworten, ich gerade. Ich weiß es. Oh mein Gott. Das Ding ist, ich war halt in einer Beziehung vor ein paar Jahren. Wir waren, glaube ich, so 2 Jahre zusammen fast. Und ich wurde betrogen.
Und das war es ja nicht.
Richtig hardcore betrogen. Ja. Also wirklich. Und es war mir, was mich am meisten verletzt, war nicht mal, dass er damals mit einer anderen Person Sex hatte, sondern dass ich das
über sie herausgefunden habe.
Ich hatte die Intuition, ich bin der nachgegangen, ich habe es herausgefunden und es war alles meine Arbeit. Ich habe immer mehr Arbeit reingesteckt. Ich habe mich damit irre gemacht, basically, herauszufinden, ist da was? Und als denn da was war, habe ich ihn konfrontiert und es wurde nicht bestätigt. Mhm. Und ich meinte, sag es mir, damit wir drüber sprechen können. Mhm. Ich möchte, dass du ehrlich zu mir bist. Sag mir ins Gesicht, guck mir in die Augen, sag mir ins Gesicht, dass du es gemacht hast oder sag mir, dass du es nicht gemacht hast. Mhm. Und ich wusste da schon die Antwort. Und ich hatte mit ihr auch schon gesprochen. Ja. So. Und alles, was ich investiert hatte, und dann das zu bekommen von der Person, mit der ich zusammen bin, von der Person, von der ich gedacht habe, geliebt zu haben, das hat mich mehr verletzt als einfach nur die Tatsache, dass er Sex mit einer anderen Person hatte. Und deswegen ist es für mich schwierig, das ist schwierig zu definieren.
Aber du bist ja trotzdem einem Betrug nachgegangen.
Ja, das stimmt.
Also ich versuche jetzt nicht dir zu sagen, wie du es siehst, aber es klingt für mich, als ob du, dass es für dich an sich kein Problem wäre, so, wenn die Person offen und ehrlich damit ist. Aber am Ende des Tages, ich weiß halt, wie ich bin. Wie gesagt, mir ist das auch noch nie passiert, so, aber ich weiß halt, also ich glaube, ich hätte einen absoluten Meltdown gehabt, hattest du ja auch, aber ich glaube, ich wäre schlimmer gewesen als du, weil ich hasse Lügner. Ich hasse Menschen, die lügen.
Und
es triggert mich.
Es hat auch das Schlimmste aus mir, ich habe noch nie diese Seite an mir gesehen. Ich hatte noch nie ich gefühlt habe, das, was ich gemacht habe in dieser ganzen Situation. Ich habe mich nicht wiedererkannt. Mhm. Auch wenn ich jetzt zurückblicke, ist es so, das bin ich eigentlich nicht. Ja, eine Person hat es ausgenutzt und hat es so wirklich mich an den Rand getrieben. Mhm. Und das war für mich am schmerzhaftesten war. Es war nicht mal der Betrug.
Ja.
Aber basically, Betrug, Cheating, Fremdgehen ist für mich alles, was wir nicht besprochen haben. Mhm. Für mich ist es so, was ich meinte mit, ist es schwierig für mich einzuschätzen, ist, dass ich gehe davon aus, eine Beziehung, ich kann nicht alles einnehmen. Ich bin nicht all encompassing everything. So. Ich kann nicht jeden Aspekt, den eine Person braucht oder haben möchte, kann ich nicht ausfüllen. Und ich bin immer bereit zu sagen, okay, let's talk about
it. Toll, so, ja, wenn wir vorher darüber
lass uns reden, Lösungen so cool. finden. Wenn du Sex mit anderen Menschen möchtest, lass uns drüber reden. Ich bin nicht die Person, die sagen würde nein, aber ich brauche halt Boundaries dann. Ich muss wissen, wo bewegen wir uns so.
Yeah.
Was ist in Ordnung, was ist nicht in Ordnung.
Ich finde, also das Ding ist halt, wie gesagt, ich hab diese Erfahrung eben noch nicht, aber ich denke mir so, ich kann mir zum Beispiel nicht ganz vorstellen, eine offene Beziehung zu führen. Wie gesagt, vielleicht, wenn ich an den Punkt komme, ist es so, okay, ja doch, eigentlich gar nicht so schlecht. Aber was mich halt verrückt machen würde, dann selbst wenn ich irgendwie so einen sexuellen Betrug verzeihen würde, ist so, was ist, wenn der nochmal rausgeht und es nochmal macht? Und vielleicht denkt er sich dieses Mal, okay, jetzt sage ich es doch nicht nochmal. Weißt du, das ist halt das Ding. Den Film, den ich dann...
Wenn die Box der Pandora auf
ist. Genau. Und ich bin overthinking, ist für mich, wenn es eine Weltmeisterschaft geben würde, I would fucking win. So. Deswegen, das würde mich auf halt machen. Aber ich glaube, was ich mir unüberwindbarer vorstelle, ist so emotionaler Betrug. Wenn jemand
das
kommt
ist für mich
und sagt, ich habe mich in jemand anders verliebt.
Das ist viel schlimmer.
Was soll ich jetzt machen? Vor allen Dingen ist es nicht mal etwas, worüber man wirklich sauer eigentlich sein kann. Was
das
soll ich
ist
jetzt machen?
So. I'm out.
Deine Gefühle haben das gesagt.
I'm out.
So. Darüber hast du überhaupt keine Kontrolle.
Genau.
Wenn du Sex mit jemandem hast, darüber hast du Kontrolle. aber nicht, ob du dich in jemanden verliebst.
Vor allem, wenn es dann auch ist, ich habe für eine andere Person Gefühle entwickelt und ich merke, für dich werden meine Gefühle weniger. Es ist nicht so, okay, 50-50, ja, ja, genau, sondern ja, ja, für dich sind meine Gefühle weniger geworden. Ja,
aber 50-50 ist halt auch so, warum soll ich jetzt mich in so ein... Natürlich ist es kein direkter Wettstreit, aber in einer Art Wettstreit mit jemandem begeben, der nicht mit dir zusammen ist.
Nee, ich, wenn wir keine Lösung zusammen zu dritt... Also sagen wir mal... Aber dann ist halt auch die nächste... Vielleicht können wir dann auch gleich auch über die nächste Frage sprechen, Polyamorie und nicht monogame Liebe. Das war die Frage, wie wir dazu stehen.
Hey, Tessa Thompson, Rita Ora, take you away, Titi.
Mann, ey. Das Ding ist, sagen wir jetzt in meiner Beziehung, mein Partner kommt auf mich zu, sagt mir, I'm in love with a stripper. Sagt mir, okay, ich bin in eine andere Person verliebt. Mhm. Aber ich liebe dich immer noch.
Ja.
So. Ich glaube, ich würde die Beziehung weiterführen.
Okay. Ich, anders als bei offener Beziehung, könnte ich mir Polyamorie schon eher vorstellen. Aber, und das ist halt dann auch wieder so, die Wahrscheinlichkeit ist auch nicht so groß, dass ich das mal eingehen würde, weil ich dann auch denken muss, okay, dann will ich aber auch die Benefits haben von zwei Leuten, in die ich verliebt bin, weißt du?
Dann würdest du noch eine weitere Person suchen.
Zu dritt, so wie halt die drei
ist. Weil du denkst, es ist eine Competition oder weil du...
Ja, was heißt Competition, aber dann, ich will nicht das Gefühl haben, dass ich, weil ich meine, klar, man ist irgendwie zusammen und da ist ein Vertrauen und vor allen Dingen, weil es offen läuft und so, ist es eigentlich so ein Given. Aber vielleicht liebt er die andere Person mehr als mich und das kann natürlich auch sein, wenn es zu dritt ausgeglichen ist, aber dann wäre es nicht so schlimm, weil ich ja auch noch in die andere Person verliebt bin. Macht das Sinn?
Okay, ich versuche gerade nämlich mir... Weil das Ding ist, natürlich mache ich einen Unterschied zwischen einer polyamorösen Beziehung, obviously monogamen Beziehung, aber dann auch eine offene Beziehung. Same. Reden wir erstmal kurz über die offene Beziehung. Ich könnte mir zum Beispiel eine offene Beziehung gut vorstellen.
Die ist aber monogam.
Mit meinem primären Partner. Und ich bin mit ihm zusammen, wir wohnen zusammen und wir haben Sex außerhalb unserer Beziehung. Und Sex miteinander. Das kann ich mir eher vorstellen, aber nur eigentlich, wenn wir dann über den Sex mit anderen Menschen auch sprechen können. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, in einer offenen Beziehung zu sein und dann jeder geht seinen Weg und Samstag ist man mal out.
Ich mir vorstellen.
Dann ist man mal Samstag out und dann kommt man nach Hause. Was hast du getrieben? Ich möchte alles wissen. Aber das muss auch ehrlich sagen, es gehört auch zu meinen, ich weiß nicht, ob es ein Kink ist, ich glaube nicht, aber es gehört auch zu den Dingen, die ich mag. Mhm. Wenn mir erzählt wird, was zum Beispiel, wenn mein Partner mir erzählen würde, ich hatte Sex mit so und so und wir haben das und das gemacht.
Genau.
Ich alles wissen.
Ich meine, das ist ja irgendwie ein Kink.
So. Und ich würde mich auch freuen.
Ich kenne auch ein Pärchen, bei denen ist es so. Und dann, weißt du, dann kommt sie zurück und sagt, ja, und erzählt die Details.
Genau.
Und das ist voll nice für ihn.
Genau. So. Und ich sehe dann auch, dass er sich freut und lächelt und da und das. Und dann weißt du, okay, ihm hat das und das gefallen und so. Nicht, weil ich das dann auch machen möchte, sondern ich weiß, aha, das ist noch ein Aspekt. Mhm. Hier ist noch ein anderer Aspekt und so. Dann bei einer polyamorösen Beziehung, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich eine polyamoröse Beziehung führen könnte, weil ich weiß, dass ich meine Kapazität, die ich habe, nicht für genug Menschen reicht. Mhm. So. Vielleicht könnte ich mich in zwei Menschen verlieben und vielleicht könnte es auch gut funktionieren. Ich habe grundsätzlich abgelegt, schon lange abgelegt, besitzergreifend zu sein, also bevor ich auch schon mit meinem Freund zusammen war und so, weil ich dachte, dieses Jealousy-Ding so, es führt nirgendwo hin, so, was soll ich, das kann mir gehören, was soll ich damit machen, so mit diesen Gefühlen, so, außer wütend die ganze Zeit zu sein oder so. Das ist schwierig. Irgendwie kann ich mir schon vorstellen, irgendwie nicht.
Ich stelle mir das irgendwie... Leicht davor, also keine Ahnung, vielleicht denke ich auch so, also in meiner perfekten Fantasie ist es so eigentlich fast noch einfacher, weil man dann irgendwie fast noch irgendwie also in seiner kleinen Bubble individualistischer sein kann, weil man das alles so aufteilen
aber
kann.
Aber ist dann, müsste die bei die, ich meine, das sind alles Wunschvorstellungen und das ist auch alles, voll, was meistens im Leben nicht passiert.
Exactly.
Weil das Ding ist, wenn du eine polyamoröse Beziehung eingehen würdest, wäre es ein Dreieck? Oder hättest du eine primäre Partnerperson und dann
eine andere Person? Wenn ich das eingehe, dann muss es ein Dreieck sein. Es kann sein, dass dieser Strang des Dreiecks, diese Seite, ein bisschen stärker ist. Aber ich will nicht dieses, das meine ich ja. So. Mhm. Weil am Ende des Tages, glaube ich, würde da noch mehr Jealousy entstehen, als wenn es ein Dreieck ist. Und man sich so denkt, ey, wir sind alle zu dritt miteinander involviert. Wie gesagt, kann bei dem einen mehr sein, bei dem anderen weniger. Aber wenn die anderen zwei Parteien nicht miteinander involviert sind, stelle ich mir das irgendwie ein bisschen schwierig vor.
Ich stelle es mir, glaube ich, leichter vor, wenn die anderen zwei Parteien nicht miteinander involviert sind. Aber dann, ich bin mit meinem Partner zusammen, ich bin mit meinem Partner verliebt und all das. Dann viel schwieriger und ich habe eine Person, mit der und noch eine andere Person und wir leben nicht zusammen. Mhm. Ich glaube, das stelle ich mir einfacher vor. Wenn mein Freund auch in der Lage wäre, eine polyamoröse Beziehung zu führen.
Okay, also aber weil es bei dir mehr so ein Ding ist von, das ist mein Hauptpartner und die Person mag ich auch gerne, aber
das nee, ist nicht wirklich Teil von diesem. Sagen wir mal 50-50. Sagen wir, es war wirklich 50-50. Mhm. Obviously nichts ist ja, ja, ja. gefühlt, so eben ist weird, alles Kauderwelt. Sagen wir mal, genau, die Gefühlslage wäre 50-50 aufgesplittet. Mhm. Ich bin verliebt in meinen Freund 50% und habe nebenbei eine andere Person, in die ich verliebt bin, 50%. Und sagen wir mal, mein Freund und ich würden nicht zusammenleben. Mhm. So kann ich mir besser vorstellen als in einem Dreieck.
Wenn man nichts,
Aber ich könnte es mir auch vorstellen, wenn mein Freund und ich zusammen wohnen und wir... Und ich noch eine andere
Person. Aber meinst du nicht, dass es dann für deinen Freund schwierig werden könnte?
Naja, er müsste ja natürlich einwilligen in diese ganze
Form. Einwilligen? Aber ich würde, das ist halt, und da denke ich halt, kommt eben diese Jealousy rein. Wenn ich mich nur zu dir hingezogen fühle und du noch irgendjemand anderes hast, ja, und du dich zu beiden hingezogen fühlst. Da muss ich mir die ganze Zeit denken, als die Person, die nicht mit beiden zusammen ist.
Nee, aber so kann das nicht funktionieren.
Ja, aber...
Es müsste so funktionieren. Naja, so kann es überhaupt nicht funktionieren. Er wäre die ganze Zeit eifersüchtig, würde sich Sorgen machen. Oh mein Gott, was machen die? Die sind ineinander verliebt, aber, die gehen ins Kino, sonstiges. Ja. Aber ich meine, wenn er auch eine polyamoröse Beziehung führen könnte
also wenn
und würde.
Sagen wir, ich wäre die... Wenn ich davon ausgehe, dass ich die Schnittstelle bin, cool. Aber wenn ich nicht die Schnittstelle bin, dann kann ich es mir nicht vorstellen.
Okay.
Also, weil ich glaube, das ist einfacher, die zwei Leute, also ich sage nicht, dass es einfach ist, aber ich kann mir vorstellen, es ist ein bisschen einfacher, ist emotional, die beiden Leute zu lieben, als wenn du nur eine Person liebst in diesem Dreieck, also in dieser Dreierkonstellation. Speculations.
Und was wäre von den verschiedenen Formen, wenn du, also einfach auch wirklich nur Wunschdenken, was wäre für dich, glaubst du, so wie du jetzt bist und die Dinge, die du brauchst, was wäre für dich am besten? Was würde dich am glücklichsten machen? Beziehen wir jetzt auf
monogame?
Von allen Beziehungsformen.
Monogam, glaube ich.
Ja?
Ich weiß es nicht, Mann. Ich kann mir monogam mit möglicher mit Möglichkeit auf dieses offene, aber offen mit I guess kink. So.
Aha, okay, ja.
Also wenn man sich wirklich auf dieses Kinky, also Kink in Anführungsstrichen, einlässt, dann ja. Aber nicht offene Beziehung im Sinne von, du kannst einmal im Monat raus und nee, das auf gar keinen Fall. Wer ist diese Person zum Kondom? Weißt du, da fängt sie
yes,
da an.
Yes, deswegen ist. Bei mir ist Sexual Health dann auch eine große Sache.
Oh mein Gott,
ist
mir mega wichtig.
Für mich wäre das auch eine monogame Beziehung, die sich später irgendwie verändert. Mhm. Das wäre für mich, glaube ich, die beste Vorstellung. Oder irgendwie sowas. Aber irgendeine Veränderung in diesem monogamen Lifestyle. Das wäre, glaube ich, für mich meiner Wunschvorstellung.
Weil ich meine, Beziehungen, monogame Beziehungen brechen ja auch manchmal auseinander. Dann ist man zu dritt und dann bricht es auf einerseits auseinander.
Oh, ja, das kann bestimmt messy werden. Mann. Aber das Ding ist... Es kommt natürlich auch darauf an, was für eine Person man ist, aber ich bin halt auch keine Person, die das. Es geht wirklich um Kapazitäten, gefühlstechnische Kapazitäten. Was hast du und was kannst du geben?
Ja, der Aufwand,
und
den man.
Ich weiß, bei mir ist nicht. Ich kann.
Ja, ist halt emotional labor.
Ich kann meine Freunde an meinen Händen abzählen. Ich bin nicht social, hier überall Butterfly und ich habe da irgendwie tiefe Bindungen. Ist halt nicht der Fall. Menschen und Energien von Menschen sind zehrend. Ich kann das. Und dann halt. Vor allem, wenn du mit einer Person zusammen bist, sind es ja
noch mehr Leute,
Ja, aber nee, du bist mit einer Person zusammen und wenn da Freundschaft ist, ist es immer deine Beziehungsperson, aber auch die Freundschaft, dein Freund, deine Freundin. So. Und ist so.
Ja.
Ich könnte es nicht. Also mit so vielen. Genau, dann zur nächsten. Ich hoffe, das kommt alles irgendwie, ist alles hier so.
Ja, wird schon gehen.
Genau, dann die nächste Frage, wie und wann ihr die Typfrage stellt, beziehungsweise auf welchem Weg ihr Fetischisierung sonst ausschließt. Ist auch eine sehr gute Frage.
Also ich meinte, glaube ich, im letzten Mal schon, für mich ist es oft ein Gut-Feeling. So, abgesehen von Dating-History, so von der Person, die man möglicherweise datet. Aber oft ist ein... Ich finde es schwer, es so krass zu pinpointen. Ich glaube, man sieht es so, if it quacks like a duck, it is a duck, so ein bisschen das Prinzip. Weil du eben schon durch die Art, wie die Person mit dir redet, was für Fragen sie stellt, schon merkst, da ist ein ganz bizarres Interesse an basically meiner Herkunft oder meiner Kultur oder auch dieses
oder krampfhafte. Gar kein Interesse. Ist ja auch manchmal dann da.
Wo es überhaupt ja, gar nicht um... Ich finde, am Anfang ist es schwer, das als Fetischisierung einzuschätzen. Nee,
nicht genau, nicht am Anfang. Ich meine, dann ist aber scheiße, dann ist man schon irgendwie halb drin und merkt dann... Nee, so nach 4-5 Dates oder so, genau. Und ihr sprecht dann so, genau. Ja, da musst du es abbrechen.
Und ich meine, da fällt mir auch direkt, so, weißt du, so ein paar ein, wo halt überhaupt gar kein Interesse ist. Und das ist dann so, was?
Ich gehe jetzt so ganz verschiedene Szenarien durch, weil ich ganz viele verschiedene Sachen beobachtet habe. Aber ich finde es sehr, sehr schwierig, das wirklich ausmachen zu können. Es gibt, ich habe keine 100%ige Garantie.
Nee.
Ich mache das so, dass ich sehr viele Fragen stelle diesbezüglich. Ja. Auch sehr direkte Fragen. Mhm. Also ich frage auch, mit wie vielen Frauen, also wie vielte schwarze Frau bin ich für dich? Mit wie vielen Frauen warst du zusammen? Mit wie vielen schwarzen Frauen hast du geschlafen? Mhm. Auch zu gucken, ob da ein Pattern ist zwischen... Mhm. Weil es gibt auch Männer, die nur mit schwarzen Frauen schlafen, aber noch nie zum Beispiel mit einer schwarzen Frau zusammen waren.
Und dann denken, dass sie für sie alles geht?
Genau. Und ich versuche das immer so ein bisschen heraus... Ich bin da sehr direkt, ich bin da manchmal auch sehr unverschämt, aber ich möchte ganz schnell ausschließen können, dass... oder wissen, dass da...
Dass es irgendwie entweder eine Testperson bin oder irgend so eine fanatisches...
Genau, genau. Und ich bin auch sehr vorsichtig, die erste schwarze Person für eine andere Person zu sein, weil meine Angst... Also einmal ist es halt diese ganze Fantasiesache, das erste Mal mit einer schwarzen Frau was haben oder zusammen sein, aber zweitens ist es auch, vor allem wenn es dann in Richtung Beziehung geht, ich habe keinen Bock auf die Neue in der Familie einer weißen Person zu sein und irgendwie alles versuchen abklären zu müssen, aber gleichzeitig irgendwie höflich sein zu müssen und so. Und das ist halt eine Gratwanderung, die ich da überhaupt nicht machen möchte.
Ich verstehe das mit dem, dass dir da eine Vorsicht ist, aber ich persönlich schließe das auch nicht aus, weil irgendwann datet man immer irgendwen zum ersten Mal und das ist dann manchmal nicht, also oft auch nicht, manchmal nicht aus Fetischgründen oder weil man es mal ausprobieren möchte, weil ich habe auch noch nie, weiß ich nicht, weißt du, eine bestimmte Ethnie, Race gedatet. Das heißt nicht, dass ich die direkt fetischisiere. Also okay, aus Männern Sicht ist es ein bisschen anders. Aber
ich wollte gerade sagen, bei weißen Männern ist es sehr anders.
Ja, klar, aber natürlich, total. Aber ich meine, ich glaube, auch jetzt, wenn man auf TikTok sieht, es werden asiatische Männer mega fetischisiert und das kommt halt aus allen Ecken.
Okay.
You know what I mean? So.
Yeah, I guess, für bestimmte...
ja.
Ich für bestimmte Personen, für bestimmte Gruppen, wenn ich sehe, da gibt es grundsätzlich Trend-Alarm-mäßig irgendwas, wie dann zum Beispiel K-Pop, K-Drama-Sachen oder sowas. Ja. Okay, gut, das kann ich verstehen, aber grundsätzlich, ich will einfach keine Person daten, für die ich die erste schwarze Frau bin. I don't. Mm-mm. So. Wir können uns daten und gucken, vielleicht wird es tatsächlich was.
Ich meine, wenn es aus einer kompletten Ignoranz kommt, okay, ja, dann eh nicht. So, aber ich gehe jetzt nicht direkt, also okay, falsch gesagt. Ich gehe bei vielen Leuten erstmal direkt davon aus, dass sie ignorant sind. Aber für mich ist es nicht, also nur weil jemand zum ersten Mal eine schwarze Frau datet hat, heißt nicht, dass die Person sich noch nie damit
Thema beschäftigt
hat. Genau. Oder ob jemand schwarze Freunde hat, weißt du, davon kann es natürlich auch kommen. Aber du hast bisher noch nie mit einer schwarzen Person was oder warst mit einer zusammen. Das ist natürlich dann weniger unsuspicious als jemand, der nur mit Weißen sozialisiert ist, nur weiße Leute kennt und so weiter und dann plötzlich dann eine schwarze auftaucht. So, das ist ein bisschen suspicious, aber bei mir ist es mehr so, ich muss ein bisschen...
Ja, aber nur wenn jemand schwarze FreundInnen hat. Um ehrlich zu sein. Wenn jemand schwarze Freunde hat, also vor allem wenn ein weißer Mann schwarze Freunde hat, sorry, da will ich auch nicht die erste schwarze Frau in seinem Leben sein, because da sind auch nochmal andere Dynamiken.
Total andere Dynamiken, aber ich finde auch, und das ist ja kein
Für mich ist Indicator, es ein Indikator,
weil so wie viele schwarze Männer über schwarze Frauen reden, müsste ja doch dann eigentlich sich denken.
Aber viele schwarze Männer fetischisieren schwarze Frauen auch richtig doll.
Total.
Deswegen.
Total.
Und vor allem mit diesen ganzen Baddies-Sachen und Instagram hier und da und so. Das deswegen. Also ich...
Ja, ich...
It's not a bit of me. Deswegen...
Da musst du jetzt auch keine Gedanken machen.
Genau, aber ja, auf jeden Fall.
Aber ich hatte zum Beispiel, also da will ich auch nochmal kurz auf eingehen, wo eben, wie du ja sagst, einfach ansprechen, so, frag, just ask the question, so, stehst du nur auf schwarze Frauen, bist du einer von denen, so, weißt du? Und da hatte ich eben das auch mal gemacht letztens. Und die Antwort war, dass es mehr so ein Ding ist von, wenn ich das Gefühl habe, dass mit der Person die Themen, also bestimmte Themen, wichtige Themen nicht besprechen kann und es einfach nur der Person am Arsch vorbeigeht, ja, dann habe ich daran kein Interesse und das ist tatsächlich mehr bei weißen Frauen passiert. War ich so, okay, kann ich voll nehmen. Dann war ich aber so, datest du auch POC-Frauen? Und da war Stille. So, weißt du? Und dann denke ich mir so, es geht dir nicht darum, die Themen, also das ist nur, es ist nicht nur themenabhängig, weil es gibt genug POC-Frauen, die das auch juckt. So, weißt du?
Ja. Also wie gesagt, unverschämt fragen und so ein bisschen auch das Umfeld ein bisschen checken und halt auch irgendwie so ein bisschen, für mich ist immer schwierig, vor allem wenn in die Interessen vor allem dann so in sehr so in Afrika liegen und afrikanische Dinge gerne gemacht werden und so und so ein Deep, möchte gerne Deep Dive in irgendeine afrikanische Kultur, dann ist es auch so... Oder mir ellenlang erzählt wird, wie lange man in einem afrikanischen Land war und was man da alles gemacht hat. Ja, und so.
Ja, weil
I'm not
previously colonized that shit.
Und ich mache hier nicht, ich gebe dir jetzt nicht das, ich werde dir kein Gefühl in Deutschland geben, dass du in Little Africa bist oder so. It's not happening. Also ich will, also genau, also was ich sagen würde, wie gesagt, zum dritten Mal, glaube ich, die Fragen stellen, dann so ein bisschen Interessenbereiche, so ein bisschen auschecken, gucken im Umfeld, wie sieht es da aus, so wie die
und,
ne?
Und vor allen Dingen, und ich glaube, das meine ich auch mit Bauchgefühl, wenn du die Person reden hörst und dich mehrmals oder viel zu oft einfach unwohl fühlst oder stutzig wirst, dann,
ja, dann ist not
kriegt man den Braten schon.
Ja,
so.
Definitiv. It's not giving what it's supposed to be. Okay, letzte Frage. Black-White-Relationship als schwarze Person, die pro-black ist. Wenn ja, wie? Sell-out, etc. Also ich hatte das ja letztes Mal angesprochen, weil es für mich halt natürlich auch ein wichtiges Thema ist. Vor allem als, ich muss ganz ehrlich sein, sagen und sein, als schwarze Frau, als schwarze Femme, wenn ihr weiße Person daten wollt, macht es. Macht es. Die können euch euer Pro-Black-Sein dadurch nicht nehmen. Ihr seid schwarz. Eine Person, schwarze Person, vor allem Femme, Frau, also Femme oder Frau, die wird nicht schwarzer, nur weil sie mit einer schwarzen Person zusammen ist. Und die Black Issues in Anführungszeichen oder so, die werden dadurch nicht deutlicher oder die sind dadurch nicht besser zu bewältigen oder sonstiges. Ich finde das super schwierig, weil ich finde, man suggeriert vor allem Dark Skin Frauen und Femmes, dass sie die Entscheidungskraft haben, dass sie entscheiden können, dass sich die Person zu nehmen oder sich die Person auszusuchen, die sie haben wollen. Und es ist nicht der Fall. Und vor allem immer schwarzen Frauen und Femmes Dinge, solche Dinge, die sehr privat sind, abzusprechen oder versuchen, sie in bestimmte Dinge zu lenken, ist so falsch. Ich finde, wir setzen uns am meisten mit solchen Themen auseinander, weil Intersektionalitäten finden hier am meisten statt. Und das, was ich mit einem, jetzt wenn wir jetzt von einem Hetero-Dating sprechen, das, was mir ein schwarzer Mann in dieser Hinsicht gibt oder so, ist nur das, dass wir über Rassismus reden können. Aber meine Rassismus-Erfahrung ist so viel, also meine persönliche, ich weiß nicht, vielleicht ist es für andere Frauen anders, aber meine ist so viel an Sexismus geknüpft, die wurden wenig von anderen Menschen, die diese Erfahrung nicht machen, thematisiert. weil es diese Menschen nicht so sehr interessiert, weil es für sie nicht ein Problem ist, dass sie, wo sie meinen, das auch mit bewältigen, so, bewältigen zu müssen und mir dabei irgendwie helfen zu müssen, das zu nicht überwinden, aber irgendwie da durchzukommen und irgendwie mir zu zeigen, da ist Verständnis, da ist irgendwie Raum da, um mich hier auszusprechen und zu ranten und zu wenden. Also deswegen.
Ja. Und ich finde auch, ohne jetzt da irgendwie so ein Versus zu kreieren, aber ich kenne wenig schwarze Frauen, also schwarze Frauen, die in einer Beziehung sind und nicht darauf achten, dass ihr weißer Partner, Partnerin irgendwie involviert ist in die ganze Sache, dass man das nicht kommuniziert, dass man nicht ganz klar sagt, was abgeht, wie es einen selber betrifft. Und das allein schon ist ja nicht, es ist ja pro-black so, weil du dich eben, du wirst von jemandem gesehen, so, deswegen bist du mit der Person zusammen, aber wenn du nicht das Gefühl hast, dass du zu 100% gesehen wirst im Sinne von die Struggles, die man als schwarze Person, besonders als schwarze Frau und Femme durchmacht, dass das überhaupt acknowledged wird. So.
Ist auch verletzender.
Ja, total. Und das so, also immer, das klingt, wie gesagt, dieses Versus will ich nicht kreieren und ist auch nicht.
Aber es sind Sachen, über die wir sprechen müssen, Tages,
genau, aber
wenn wir über Tages Community sind, reden.
Wenn du Interracial Relationships anguckst, die von schwarzen Männern mit weißen Frauen, es ist immer sehr viel, also es wird einfach apologized. So.
Die ganze Zeit, immer, als wären Männer, das ist doch dieses Kind, dieses Männer zu Kindern machen, Männer zu die Männer, die haben keine Agencies, die, genau, die machen, weil sie straight zu straight, genau, denken oder sowas. Ja, ja. Und bei Frauen ist es immer, aber warum machst du das?
Genau.
Denk doch mal darüber nach. Aber du bekommst doch, genau, dann Kinder, wenn, also willst du Kinder, aber dann ist das und dann ist hier und so. Männer, die schwarze, ja, Frauen, schwarze Männer, die Frauen, weiße Frauen daten zum Beispiel, ja, die werden überhaupt nicht hinterfragt.
Genau, und nur weil du auf irgendeinem Protest deine Black Fist in die Luft hebst, ändert es nicht den Fakt, dass du dann zu Hause, wenn deine Frau sich angegriffen fühlt von den,
dass du sie dann auch noch schützt, genau, anstatt ihr zu sagen, ey,
das
let's hold you accountable.
So. Genau.
Was andersrum viel öfter passiert. Ich sehe viel öfter, ja, vor allem schwarze Frauen, die mit weißen Männern zusammen sind, die Arbeit machen, ihre weißen Männer mit aufzuklären, die sagen, hier, mach das, lies
und das. Und das gehört auch zum Pro-Blackness. Ja.
Und andersrum, wenn ich sehe so wenig schwarze Männer, die das machen, deren Frauen tragen Dreads, ja, deren Frauen tanzen afrikanische Tänze, ziehen ihre Daishikis an, das ist für die einzige, in Anführungszeichen, Integration, die weiße Frau machen soll, und dann hat sich das Friede, Freude, Eierkuchen, wir lieben uns jetzt alle oder
und
so.
Und seinen eigenen Partner. Und,
immer apologize. Mhm. Ich kann nicht, du kommst mit deiner weißen Frau an, ich kann nicht sagen, ey, deine weiße Frau hat das und das gemacht, fand ich nicht cool. Ja. Und du würdest sagen, oh stimmt, ich spreche sie mal drauf an, sondern, oh, warum bist du wieder so immer und ihr, immer ihr schwarzen Frauen und ihr, genau, bla bla und so, immer negativ und sowas.
Ja. Und andersrum, wie gesagt.
I'm not here. Oh mein Gott, dieses Thema macht mich richtig sauer. Not here for it.
Und ich meine, vor allen Dingen soll man auch nicht vergessen, dass man auch in einer Beziehung mit einer schwarzen Person auch, also besonders mit einem schwarzen Mann, auch Anti-Blackness viel spürt.
Sehr
so,
viel.
Viel abbekommt. So, was daran wäre pro-black, so, weißt du?
So, deswegen, yeah, address black men, stance. Address them. Okay. Address
Frag
them.
Die, ob die pro-black sind.
Ja?
Und wirklich they, pro-black.
Weil das auch die reproduzieren so viele Sachen, die bekommen ja auch Kinder. Ja? Die bekommen Kinder, reproduzieren die gleichen Sachen, Anti-Blackness und so. We need to hold them accountable. We need to address the issue there, not over
so
here.
So ask your partner, so, was ist deren Stance? Weil nur weil die Person, die weiße Frau, mit der man zusammen ist, mit auf den Protest kommt und wenn man irgendwas sagt, irgendwie was Schlaues und sie dazu nickt und ihren Armen sagt, hat sie aber noch nichts gesagt. Ask her and hold her accountable, genauso wie es schwarze Frauen und Femmes mit ihren Partnerpersonen machen.
Ich sehe immer so viele Sachen, in denen sich dann die weißen, die schwarzen Frauen entschuldigen müssen, immer entschuldigen müssen, warum sie weiße Partner sich ausgewählt haben. Please think of desirability und wo wir da sind. Mhm. Wenn es ist eine Pyramide, bitte, wo wir da sind. Mhm. Ja?
Yep.
Ziemlich weit unten. Ziemlich weit unten. Ja? Vor allem, wenn man eine bestimmte Marke hat, die nicht als weiblich gedeemt werden. Mhm. Und so kommen wir zu unserem eigentlichen Thema, Weiblichkeit. Mhm. Wir wollten heute...
Segway.
Wir wollten nämlich über Weiblichkeit sprechen. Und so ein bisschen die Frage, so wie wir uns da so identifizieren, dieses Frausein. Was macht uns irgendwo irgendwie zu Frauen? Und ja, ich hatte in letzter Zeit super viel darüber nachgedacht, habe dann mit Ivy auch gesprochen und dann dachten wir, okay, wir machen eine Folge
draus.
Vor allem, weil ich auch irgendwie, mir begegnet halt auch so viele Mini-Think-Pieces dazu, von vor allem schwarzen Femmes, Dark-Skin-Femmes, die darüber sprechen, dass wir immer gemacht sein müssen. Wir müssen immer bestimmt aussehen, wir müssen bestimmte Kriterien erfüllen, um als Frauen gelesen zu werden oder als, besser gesagt, als Frauen behandelt zu werden. Sprich, normal? Als Human?
Ja,
so, ohne angemacht zu werden. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll.
Ja, es ist halt immer dieses Ding, diese zwei Seiten von entmenschlicht werden, entweder so als komplettes Piece of Meat gesehen zu werden oder eben überhaupt nicht wahrgenommen zu werden als Frau vor allen Dingen.
So. Oder auch als, wenn wir schon so binär das besprechen, manchmal sogar als Mann, was dann dazu führt, dass Männer gewalttätig Frauen gegenüber werden. Mhm. Und ich meine, ne, die Frage, oder damit können wir uns beschäftigen, in verschiedenen Subkategorien, so als Dark-Skin-Femme oder als Dark-Skin-Frau spezifisch, aber zum Beispiel auch als schwarze Transfrau oder so. Weil es ist halt auch ein gewisser Schutz in der Hinsicht, binär gelesen zu werden. Damit einem nichts passiert.
Genau, es ist so diese letzte Instanz, man ist auf dem auf diesem Spektrum in den zwei binären Kategorien so, entweder oder, und das saved dich dann so. Das ist halt einfach fucked up. Ja, und ich meine, eben auch dieses ganze Ding, wo du schon sagst, man muss sich immer machen und so, und man kann nicht einfach rausgehen, ist ja auch mitunter, glaube ich, ein Grund, wo man als schwarze Frau, schwarze Person Feminismus anzweifelt so, und warum man da nicht so mit hinterstehen kann und so. Und es ist halt auch, ich würde mich selber als Feministin bezeichnen, aber da gehören irgendwie so viele Subkategorien oder Überkategorien dazu, und es gibt ja Womanism, was ja eben von schwarzen Frauen begründet wurde, und da ist die Idee tatsächlich, dass Feminismus eigentlich eine Unterkategorie ist von Womanism, weil es bei Womanism eben um Intersektionalität geht und dass man sich eben selber einfach hinterfragt und questioned und dieses System einfach auch challenged, weil Feminismus eben das erste Ding war, was bezeichnet wurde, dass man das irgendwie hinterfragt und auch dismantelt. Weil Feminismus ganz klar in seiner Entstehungsgeschichte nur weißen Frauen, Betonung auf Cis-Frauen, gecatert hat, so weißt du? Und klar, in the course of history verändern sich Dinge, man lernt dazu, und es gibt ja eben diese verschiedenen Waves of Feminism, aber selbst bis heute haben wir immer noch TERFs, so weißt du?
Ja, genau.
Und dieses TERFism, das excludet ja, ich meine zu 120% Transfrauen, aber dadurch, dass man als schwarze Cis-Frau ja auch schon hinterfragt wird, excludet auch, dass auch schwarze Frauen und bestimmte POC-Frauen so.
Ja, definitiv, weil daher kam das, glaube ich, für mich auch so der Gedanke, weil so diese ganze Feminismus-Debatte, was bedeutet Feminismus, ne, wer versteht sich als Feministin, kam dann vor ein paar Jahren dann bei mir auf, bin ich eine, obviously yes, ich stehe für bestimmte Dinge ein und so und möchte bestimmte Dinge auch voranbringen, und dann aber zu sehen, I'm not included. Mhm. Und vor allem, weil Feminismus ja auch kommerzialisiert ist, ganz stark jetzt seit ein paar Jahren, zu sehen, wie so mediale Diskurse stattfinden und Veranstaltungen und so. Und es gibt dann die Panel-Diskussion und all das und so. Und dann schaust du dir an, okay, wer spricht dann da? Und es sind meistens immer nur weiße Frauen, normschöne Frauen, straight-sized Frauen. Ich meine, natürlich haben die auch nicht die Expertise, darüber zu sprechen, ja, aber die das auch klar, nie ansprechen.
Die Leute, nicht, die Leute werden ja nicht dazu geholt, diese ansprechen.
Genau, aber sie selber sprechen, es ist so dieses Girlboss-Ding. Ne? Yeah. Dieses.
Und das ist das Ding mit Feminismus, es ist ja auch sehr, es geht immer von diesen männlichen ab.
So. Genau, wir wollen Männer irgendwie, wir wollen das dismantlen, wir wollen basically Männer abschaffen und uns da oben hin katapultieren und alle anderen sind uns basically scheißegal. Ja. So. Und für mich ist...
Bevor du weitermachst, ich habe, also falls jemand nicht weiß, was TERF ist, ist die Abkürzung für Trans Exclusionary Radical Feminist, also eine Feministin oder eine Frau, die zwar angeblich für Frau, also Womanhood einsteht, aber dabei ganz klar Transfrauen und Femmes und Non-Binary People ausschließt.
Genau. Was wollte ich sagen? Ah, genau. Ich wollte da jetzt so nur kurz dazu übergehen, warum ich überhaupt darüber sprechen wollte. Es ist halt, wie gesagt, in den letzten Wochen, Monaten habe ich mich so ganz viel damit beschäftigt, was macht mich zur Frau? Was macht mich zu Markerfrau? So. Und vor allem als schwarze Person, die früh schon gelernt hat, dass ich mich, ich spreche nur aus einer persönlichen Sicht, dass ich für mich persönlich Marker brauche, die Identifikatoren, die zeigen, wer ich bin, wie ich gelesen werden soll, kann, dass ich das brauche. Und die Frage war für mich, okay, who am I? Who am I? Als gelesene Person, wie werde ich gelesen und fühle ich mich überhaupt wohl mit, wie ich gelesen werde? Weil wenn ich Leuten sage, ich weiß nicht, ob ich mich, ist auch nicht so, als würde ich, ich fühle mich jetzt auch nicht non-binär oder so oder super maskulin oder so, aber ich werde halt so krass weiblich gelesen, schon lange, schon seit Teenager-Tagen, weil ich mich aber auch so stark dahin bewegt habe. Weil ich als Kind als Junge gelesen wurde und ich das unbedingt nicht wollte. Darüber habe ich ja schon in einer anderen Folge gesprochen. Das war so, oh mein Gott, ich werde als Junge gelesen. Oh mein Gott, ich will nicht als Junge gelesen werden, weil ich sehe, wie sie Jungs behandeln. Ich will nicht so behandelt werden. Ja. Oh mein Gott, ich bin nicht Mädchen genug. Ja. Ich muss mehr machen, um Mädchen genug zu sein. Und dann auch natürlich von zu Hause, wie wir aufgezogen sind und so. Dieses, ich weiß nicht, ob es ein ganaches Ding ist oder so, aber dieses Ladylike-Sein, was halt auch voll für Colonial Heritage eigentlich ist. Dass ich weiß nicht, inwiefern ganache Frauen für sich definieren, was bedeutet Frau zu sein, außer Kinder zu bekommen und bestimmt auszusehen, um halt als Frau identifiziert zu werden. Und dadurch, dass ich mich so krass stark dahin bewegt oder hinbewegen wollte zur Weiblichkeit und das, was Weiblichkeit, was ich verstanden habe, Weiblichkeit zu sein, war das, was weiße Frauen vor allem sind. Dieses, ich meine, ich rede die ganze Zeit davon, Damsel in Distress, dieses unschuldige Wesen, das auf Hilfe angewiesen ist. Und ich wollte auch auf Hilfe angewiesen sein. Ich wollte, dass Leute mich retten, dass Leute mir helfen, dass Leute mich nicht immer für Patent erklären und sagen, ach, das schaffst du schon, ach, du bist so stark, ach, das kommt, da kommst du schon durch. Ich wollte gehalten werden, ich wollte aufgenommen werden in irgendwas. Und deswegen habe ich mich so hart in diese Weiblichkeit hineingesteigert und bin in Schulzeiten mit High Heels eine Zeit lang und Handtasche zur Schule gegangen, Ausschnitt, enge Kleidung, alles sollte von jedem als weiblich gelesen werden. Und dann kommt natürlich Male Gaze auch ganz stark, weil ich wollte halt auch so die Validierung von Jungs und Männern ganz stark. Halt einfach, um zu wissen, ich bin Frau, ich werde als Frau wahrgenommen. Und als Sexsymbol auch irgendwo. Und jetzt habe ich mich dann wegbewegt und so. Und dann, ich meine, ich habe Mama auch die ganze Zeit bekommen, oh mein Gott, alternativ, oh, Piercing und hier Jutebeutel und so, Mama, so keine Handtasche, seid so alternativ, komm wieder. Mama hat es ja voll oft gesagt, ihr müsst ladylike sein, ihr müsst ladylike sein, warum seid ihr jetzt so alternativ und so. Und deswegen kam es so, kam es mir so, was macht mich zur Frau? So, und ich weiß es nicht. Ich weiß es immer noch nicht ganz. So. Und es ist es ist schwierig zu fassen, aber ich weiß halt jetzt wenigstens, woher das irgendwie kommt und was ich mir als imaginär so ein bisschen als Vorbild oder als Vorbilder hingehangen habe, die ich halt als erstrebenswert oder so fand.
Ich finde das, also ich glaube, wir sind da irgendwie ähnlich, aber dann noch gar nicht, weil für mich ist es, wir hatten ja auch letzte Woche oder vorletzte Woche irgendwann darüber kurz geredet, dass für mich immer klar war, dass, also ich fühle mich als Frau so und das Problem liegt bei dem Fakt, dass die Leute einfach diese Weiblichkeit in eine weiße Sparte schieben. So. And y'all are wrong. Das heißt nicht, dass ich deswegen immer sicher in meiner Weiblichkeit bin, aber es, am Ende des Tages ist es ja eigentlich genau das. So, weißt du? Und für mich ist es auch so bis heute, dass ich ganz oft entweder als Typ gelesen werde oder ich einfach von fremden Leuten frage, ob ich trans bin, wo ich mir so denke, ist das eine Frage, die man Leuten stellt, die man nicht kennt? Oder überhaupt irgendwem stellt? So. Und ich habe dann so, weil ich ja auch als Kind so gelesen wurde, als Junge, war es für mich eher dieses, also natürlich wollte ich irgendwie auch ein Mädchen sein, so. Aber ich hatte das Gefühl, dass ich es aufgeben kann, weil es mir ja eh niemand abkauft. So, es kauft mir keiner ab. Und wie gesagt, bis heute, wie gesagt, ich war jetzt bei der ESC-Jury drin und war dann auf der Facebook-Seite beim ESC, weil die mich halt verlinkt hatten mit meinem offiziellen Account. Und Leute im Internet, wie gesagt, die fühlen sich unbeobachtet und schreiben komische Kommentare drunter. Und dann schreibt, also ich war halt mit Janine Ullmann in einer Jury und noch drei Männern. Ja, und der Typ hat dann geschrieben, unsere Jury. Eine Frau und vier MännerInnen. Und wow. Das ist dann immer so, ja, natürlich ist es so, his fucking opinion doesn't matter, aber am Ende des Tages
ist es nicht so sehr.
Und dadurch, dass man das in so einer Form oder in einer subtileren Form oder in einer unbewussteren Form auch immer hört und zu spüren kriegt, so, macht es halt einem, mit einem was. Und das Ding ist halt, und weißt du, das ist das Ding, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Dadurch, dass ich mich eben als Frau identifiziere, ja, ist ja was anderes, wenn ich mich non-binär identifiziere, wenn ich ein Transmann werde, ist was anderes, weil ich identifiziere mich als Frau. Und mir wird das die ganze Zeit abgesprochen, so, ja. Und ich habe es einfach wirklich satt, dass man das Frausein eben weißen Frauen überlässt. Das ist exklusiv für die gemacht.
Genau.
Du hast lange Haare, du bist zierlich, du hast weiche Züge und so. Ich habe das alles nicht, okay? Ich habe mir dann, wenn wir, wie gesagt, also wie von Vorbildern sprechen, natürlich hatte ich die gängigen, für mich gängigen, und dann gab es aber so, als Tilda Swinton aufgetaucht ist, so. Und ich meine, klar, sie ist eine weiße Frau, aber
also trotzdem Tilda, so ein Lichtblick.
Genau, dieses, genau, dass das eben auch interessant ist und schön ist und sie trotzdem sich als Frau fühlt, aber nicht in diesem Klischee-Ding sitzen muss. Und es ist okay, wenn man diese Klischees, in Anführungsstrichen Klischees, erfüllt oder da drin sitzt. Aber warum kann man nicht einfach eine Frau sein, wenn man da nicht so drin ist?
Wenn man einfach sagt, ich bin eine Frau.
Genau.
Ich bin eine Frau, ist halt von allen zu akzeptieren.
Es fucking reicht so.
Da sollte nicht...
Es muss nicht irgendwie aussehen. Ich bin eine Frau, fertig. So.
Oh mein Gott, das macht mich wirklich traurig.
Ja, es ist wirklich fucked up, so, weißt du?
Und es ist halt so viel und keine Ahnung, es ist schwierig für mich in der Hinsicht das nachzuvollziehen, weil ich halt als Frau gelesen werde, aber es gibt dann halt immer Kommentare, die dann, es ist wie so ein Schwenker in, ja, du bist nicht ganz Frau.
Genau, genau.
Es ist, ja, du hast das, das ist wie beim Mann. Oder du hast dies, es ist wie bei so und so. Es ist nie, okay, du bist so und ist ganz normal,
ist
okay.
Und es ist so fucked up, dass man, ich war gestern bei einer Freundin und ein gemeinsamer Freund von uns kam später dazu. Und das Ding, ich bin an dem Tag mit einer Jogginghose und einem Hoodie und meine Haare waren in Flat Twist, also basically Cornrows irgendwie und weißt du, so wie halt weiße Mädels rausgehen würden, wenn sie einfach keinen Bock haben, irgendwie auch zu Tag gehen. Und
wir waren dann in der, er kam dann dazu und war so, ja, lass uns noch was trinken gehen. Ich meinte, hä, ja, ihr seht jetzt alle cute aus und ich nicht. Und er war so, hä? So, es gibt keinen Moment, wo du nicht cute aussiehst. Und dass mich das so gefreut hat, ist allein schon, es war schön zu wissen, dass jemand das einfach so, nur weil man als schwarze Frau nicht gemacht ist, ist man trotzdem eine Frau, dass es für ihn ganz, ganz selbstverständlich war. Mhm. Aber die Tatsache, dass ich mich darüber freuen muss, ist halt abgefuckt. So.
Ja, und ja, genau, dass man auch nie dieses Ding auch von, dass man nie das Gefühl haben kann, ich liege im Bett, eine Person, eine Freundin zum Beispiel, ruft mich an oder schreibt mir, ey, komm, hier um die Ecke ist irgendwas, du wohnst ja nicht so weit, in 10 Minuten bist du ja hier, komm. Ich könnte nicht einfach sagen, ich komme. Ich müsste erstmal Zeit einkalkulieren, ich muss mich fertig machen und so. Mhm. Und ich meine, das bedeutet nicht irgendwie nur, also es bedeutet ja nicht, hohe Schuhe anzuziehen und ein Kleid und dann raus, aber meine Haare müssen gewiss sitzen.
Anführungsstrichen presentable.
Genau. Ja. Ein bisschen Schminke oder irgendwas, was mir eine gewisse Form von Weiblichkeit wiedergibt.
Weiblichkeit.
Es ist halt dieses Ding, es ist so, wenn ich nach Hause komme und alles von mir strippe und alles ausziehe und so. Und natürlich habe ich äußerliche Merkmale, die weiblich gelesen werden, Brüste, Hüften und all das oder so. Aber sobald ich mir dann etwas anziehe, was irgendwo ein bisschen neutraler ist und ich das aber nicht ausgleichen kann mit einer gewissen Form von Weiblichkeit, also das, was wir als Norm empfinden, also als weibliche Norm empfinden, dann habe ich immer das Gefühl so, I'm not giving.
Yeah.
Es ist halt so.
Yeah.
Und das ist, das macht mich wütend. Yeah. Wahnsinnig.
Also das ist halt auch wie gesagt, das ist schon ein triggering Thema so.
Sehr.
Ich reiß mich auch einfach total am Riemen so, einfach weil ich mir so denke, das wird nicht das letzte Mal sein. So, das letzte Mal war jetzt am Samstag.
Und es kommt bestimmt wieder.
In a few months wird es auf jeden Fall nochmal passieren.
Ja. So. Und ich meine, mit diesen Schwenkern zum Beispiel ist halt auch so das Ding, ich hatte mir, als ich halt natural geworden bin, war damals 2011 oder so, da hatte ich mir die Haare kurz geschnitten. Und dann hatte ich mir auch, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, 2010, 2011 rum, ein Septum-Piercing stechen lassen. Und das war noch damals nicht unbedingt so das Ding. Und vor allem bei schwarzen Menschen nicht so unbedingt hier. Und ich weiß noch, das war ein Bekannter von mir, ein schwarzer Bekannter, der dann zu mir meinte, ich hatte zuerst mein Septum-Piercing und der meinte dann zu mir, warum machst du das? So, es macht dich nicht schöner, es macht dich hässlicher. Dann hatte ich mir die Haare geschnitten, da kam noch ein Kommentar dazu, von wegen so, jetzt habe ich noch mehr was verloren, so. Weil ich mir das genommen habe, was mich schöner macht, was mich mehr zu einer Frau macht oder so. Und jetzt habe ich kurze Haare, habe ein Gesichtspiercing und jetzt habe ich mir das genommen, was mich irgendwie in dieser Gesellschaft, in der wir sind, was mir gewisse Art von Sicherheit oder so gibt. Und damals hatte ich auch vor lange drüber nachgedacht, dachte mir so, oh scheiße, habe ich eine falsche Entscheidung getroffen, mir die Haare zu schneiden und so. Ich meine, danach hatte das nochmal eine Wendung genommen insgesamt und ich habe mich dann total wohl gefühlt und es war schön und ich konnte mich dann auch kennenlernen auf eine gewisse neue Art und Weise. Aber das dann sofort gesagt zu bekommen, ohne gefragt zu haben und dieses Entitlement, mit dem er da kam, um mir zu sagen, so, du siehst so und so aus. Oder, keine Ahnung, ich habe auch mal gehört, so, ja, deine Arme und so, du siehst aus wie ein Wrestler oder so, solche Sachen. Oder du kannst ja mit Männern mithalten. Immer, und das hat mir immer suggeriert, so, ich bin nicht sicher. Ich könnte so nach dem Motto, dieses Ding von, ich schlage eigentlich keine Frauen, aber dich würde ich schlagen, habe ich auch voll oft gehört, wenn ich mich mit Jungs gestritten habe. Und ich wusste, warum mir das gesagt wurde. Weil da so eine gewisse, da ist eine Hemmschwelle, die ist nicht da. Und es ist auch nicht so, nicht schwer, sie zu überschreiten, weil es ist ja für die Person legitim, dann auf mich loszugehen oder so, oder mit mir wirklich mich zu prügeln. So. Und ich meine, keine Ahnung, ich glaube, bei uns war das alle so, vor allem in unserer Gruppe so, dass wir dann halt auch mitgegangen sind. So, okay, ich könnte verprügelt werden. Ich muss mich prügeln.
Ich muss
lernen, mich mit Jungs zu prügeln. Ja. Und daher kommt das.
Ja.
und so. Und deswegen war halt auch voll oft natürlich, wir haben uns ja meistens auch nur mit Jungs geprügelt. Mhm. Weil es alles daherkam, dieses, ich würde dich auch schlagen. So.
Ja. Und reißt deinen Mund nicht so auf. Die sind ja immer als erstes losgegangen. Es war ja nicht so, dass wir auf Leute zugegangen sind, die verkloppt haben. Das ging immer von den Männern zuerst aus.
Und das war halt immer, weil diese
Schlagen müssen oder es lernen, so, weißt du? Weil, because nobody is out here to protect you. Das wurde sehr oft genug suggeriert oder direkt gesagt.
Weißt du? Und ich meine, da kommt, da spielt Featurism auch eine ganz, ganz große Rolle, weil, ne, also vor allem sind Dinge wie eher markanteres Gesicht haben, dann halt zum Beispiel eine breitere Nase, also vor allem die beiden, markanteres Gesicht, breitere Nase. Wenn du dazu dann auch kurze Haare hast, verloren. Ist wirklich verloren. Wenn du 4C Hair hast, verloren. Ich meine, wenn du 3B, wenn du 4A, 4B hast und so und deine Haare sich so süß locken, dann ist es noch was, was Nettes. Aber dann so, weil es 4C ist, super kraus, verloren.
So. Und dann ist halt wieder dieses Ding von, also wie wir auch darüber geredet haben, are you gonna love yourself? Nee, how do you love somebody else if you're not gonna love yourself? Man muss diese Frage eigentlich umdrehen bei schwarzen Frauen. Wir lernen ja irgendwann, uns irgendwie zu lieben, uns irgendwie zu akzeptieren. So. Und wenn ich es jetzt auch so spezifisch auf mich nehme, so, ich guck mich, wenn ich mich im Spiegel angucke, denke ich mir so, I'm cute, so, weißt du? Aber wenn ich rausgehe, kriege ich was ganz anderes ab und dann ist es aber plötzlich meine Schuld, weil ich liebe mich ja nicht genug. Was soll ich machen? The fuck?
Wie soll es funktionieren?
Nee. Aber es ist halt, das ist eine Falle, die einem gestellt wird.
Du die ganze sich Zeit. Den
Scheißkreis weiter bewegen.
Die ganze Zeit. Und ich meine, man merkt es halt auch, die Weiblichkeit wird ja auch, es ist alles kommerziell, alles. Mhm. Mit allem kann man Geld machen. Mhm. Und vor allem sind schwarze Frauen, weil man sich jetzt, ich meine, es gibt hier super wenig Recherche drüber, Statistiken gibt es halt nicht genug, aber wenn man sich solche die Staaten anguckt, wie viele schwarze Frauen in der Beauty-Industry Geld ausgeben, wie viel Geld sie ausgeben. Mhm. Mit so wenig Prozent, die gesamtheitlich auf die ganze Bevölkerung USA, wie viel Geld man mit Beauty machen kann, allein nur mit schwarzen Frauen, das zeigt schon viel, viel aus. Ja, wie wir die ganze Zeit, und ich meine, das Ding mit den, auch mit den langen Nägeln und so, wir haben so ganz viele Indikatoren, die auch so ein bisschen, wo vielleicht eine andere Person sagen würde, das ist übertrieben, solche super lange Nägel haben, krasse Frisur. Ich meine, natürlich kommt es, ist ja obviously black people are also creative und culture ist auch ein großer Faktor. Aber ich meine allein, dass die Kreativität sich darin halt wiederfindet, dass man das damit halt auch auslebt und so. Es ist halt, zeigt halt, wie viel wir machen und auch jetzt solche mit den Wimpern oder so. Oder jetzt halt auch, ne, dieses ganze BBL-Ding. Es ist so krank. Es sind Sachen, es ist eigentlich ein Trend, eine Körperfigur, die man halt eher, nicht bei allen obviously, aber eher bei schwarzen Frauen findet, die aber nicht alle schwarze Frauen haben. Das heißt, wir haben jetzt noch einen neuen Trend, den wir versuchen hinterher zu jagen, weil wir aussehen wollen, wie wir als Ideal aussehen sollen. Ja. Es gibt ein Ideal. Ja. Und ich meine, es gibt natürlich, wir haben ein Schönheitsideal, es ist halt von, obviously von White Supremacy gesteuert und so, aber es gibt dann halt Schönheitsideale und dann gibt es halt ich habe immer das Gefühl, es verschiebt sich halt immer so ein bisschen nach, in welchen kulturellen Kreisen oder in welchen Ethnien oder so uns hier befinden. Und die Ideale, es gibt eine ideale schwarze Frau, die schwarze Frau halt irgendwie auszusehen hat, immer lange Haare, Bodywave oder so, ist obviously light-skinned, hat Boobs und Hips und keine Waist. Wirklich Waist-Smash bis zum geht nicht mehr. Und es haben nicht genau so, so auszusehen, haben nicht viele. Es ist ein ganz kleiner Prozent von schwarzen Frauen, die so aussehen. Und jetzt jagen wir jetzt dem Trend hinterher. Und dann machen sich das Frauen, also machen schwarze Frauen das, unterziehen sich dieser OP, aber haben dadurch letztlich keinen Mehrwert. Weil ich meine, weiße Frauen machen das auch jetzt, Latina machen das auch.
Dieses Ding von, wo in dem TikTok mal, das was du mir geschickt hast, wo sie meinte, Ambiguity ist so in, dass sie als nicht mal mehr als schwarze Frau gelesen wird, weil sie halt mixed, so relativ light.
Jetzt haben wir ein Bild konstruiert, das
Es ist nicht attainable für anyone, und es führt dazu, dass schwarze Frauen noch mehr aus diesem Frauenbild hinausgedrängt wird. Because we're taking everything they have, aber we're making it palatable.
Genau. Und das ist, und ich hatte, ich meine, jetzt wo du auch das sagst mit dem Racial Ambiguity, da hatte ich auch was Interessantes gesehen, das war ein TikTok, da hat eine Frau darüber gesprochen, dass sie mit ihrem Bruder geredet hat und es ging um Meghan Markle und dann hat er, und die Frau war schwarz, ihr Bruder ist auch schwarz, sie hat ihren Bruder gefragt, ist diese Frau weiß oder schwarz, also hat auf Meghan Markle gezeigt und hat gefragt, ist sie weiß oder schwarz. Und er meinte, sie ist weiß. Dann hat sie ihm, glaube ich, ein anderes Bild nochmal gezeigt. Ich weiß nicht, ob es eine berühmte Person war oder nicht. Und er meinte, das ist schwarz. Aber es war eine weiße Person, die blackfished. Und das war halt, damit wollte sie eigentlich auch zeigen, dass dadurch, dass wir jetzt diese Ambiguity so krass machen, dass die meisten Leute nicht mehr wissen, who's black, who's not, and who's non-black. Und dass weiße Frauen jetzt viel mehr da reinfallen können, because of blackfishing. Und dass es für klappt damit.
Ja, und die werden Gefahr nicht outgecallt oder sowas. Ja, und die Leute sowas. Auch, die eben schwarz sind, aber in diese neuartige Ambiguity fallen, ist, dass ja trotzdem diese Blackfishing-Women sich aus der Blackness rausnehmen können. Aber sobald klar ist, bei jemandem, der mixed ist und relativ hell ist, ja, meine Eltern sind, also eine meiner Eltern ist schwarz, beide Eltern sind schwarz.
Da musst du direkt so,
ja. Ja, musst erst dich erstmal erklären und wenn dann klar ist, dass du schwarz bist, hast du wieder die Nachteile, die es mit Blackness auch kommen. So. Das ist halt abgefuckt. So. Ja.
Ja, wir haben jetzt irgendwie eine super lange Folge gemacht. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht wenn wir es nochmal angehen oder so mit Weiblichkeit. Es war mehr so ein bisschen so eine Rant-Sache und ein bisschen so aus
aber uns hinaus. Aber auch wichtig so. Und
ja.
Ich glaube, wir haben diese ganzen Themen irgendwo schon mal, also in anderen Folgen auch schon ein bisschen angesprochen, aber ich finde es auch mal, also jetzt, wo wir eh schon diese Fragerunde gemacht haben und es so ein bisschen persönlicher ist, finde ich es eigentlich auch nicht schlecht, dass wir das jetzt nochmal...
Ja, genau, das stimmt.
So, hoffe, ihr seid bis jetzt noch da und hört zu oder hört euch in Teilen an, das ist auch okay, aber ich glaube, das war nochmal wichtig.
Genau, also ich würde wahrscheinlich, ja. Ich wollte gerade sagen, ich würde wahrscheinlich eine Fragerunde, aber die Fragerunde kommt bevor die Folge rauskommt. Aber ja.
Ja, ja cool. Ich würde mich heute mit den Empfehlungen rausnehmen.
Ach so, ich habe schon mal im letzten Mal ja gesagt, warum.
Oh mein Gott.
Und ich habe mir auch nichts angeguckt, außer halt alte Sachen, die ich mir schon, Grey's Anatomy zum Beispiel.
Aber guckt nicht bis zum Ende, das lohnt sich nicht.
Nee,
ja, das war's auf jeden Fall von uns und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
See you on Instagram.
Ciao.
Tschüss.